Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute Gottes Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 5, die Verse 17 bis 42. Apostelgeschichte 5, Abvers 17. Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer, und sie waren voll Eifersucht. Und sie legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach: Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Es kam aber der Hohepriester und sein Anhang, und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbringen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück, meldeten es und sprachen: Das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hohepriester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen und sprach: Siehe die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, die stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, und befahl, die Apostel für kurze Zeit nach draußen zu bringen. Und dann sprach er zu ihnen: Ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400, er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Und nach diesem trat Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wusstest du, dass es keine Zufälle gibt? Ich weiß noch, da war ich Teenager und ich saß im biblischen Unterricht hier in der Gemeinde und eines Tages habe ich gestutzt. Wir haben den Heidelberger Katechismus gelesen und in Frage 27 wird erklärt, alles, was uns in dieser Welt begegnet, das kommt aus Gottes guter Hand und nicht aus Zufall. Und ich dachte mir, dafür, dass wir als Christen auch häufig von Zufall oder zufällig sprechen, ist das wirklich ziemlich krass. Es gibt einfach keinen Zufall. Aber im Grunde ist das ja logisch, wenn wir sagen, dass wir Christen sind. Die Bibel sagt, Gott lenkt alles in dieser Welt. Er hat die Welt nicht nur erschaffen, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Kein Haar fällt von deinem Kopf, ohne dass Gott es will. Es gibt keinen Zufall. Oder andersrum gesagt, alles, was in deinem Leben passiert, alles, was in dieser Welt passiert, hat einen Grund. Gott hat dafür einen Grund. Meistens würden wir den Grund gerne wissen, meistens kennen wir ihn aber nicht. Aber wir wissen, es gibt diesen Grund, weil Gott tatsächlich alles in seiner Hand hält. Nach seinem guten Plan, niemals willkürlich. Und nur deswegen können mir und dir alle Dinge ultimativ zum Besten dienen, wie Paulus es mal in Römer 8 sagt. Gott lenkt alles in dieser Welt. Er lenkt auch dein Leben. Und wenn wir das so hören, kann es schnell zu Missverständnissen führen. Ja, Missverständnis Nummer 1 wäre, dann bin ich ja nur eine Marionette in Gottes großen Plan. Ja, Gott spielt wie ein Puppenspiel, ein Puppentheater und ich bin eben eine Marionette. Nein, du bist eine verantwortlich handelnde Person. Du bist eine Person, die entscheidet, die Pläne macht und die tatsächlich verantwortlich handelt. Es ist nicht so, dass Gott dein Leben für dich lebt. Du lebst dein Leben. Und doch lenkt Gott dein Leben. Missverständnis Nummer 2 wäre, wenn das so ist, dann ist ja Gott verantwortlich für die Sünde, wenn er alles lenkt. Aber auch das stimmt nicht. Gott ist niemals verantwortlich für die Sünde. Verantwortlich für die Sünde bist du selbst, häufig mit fleißiger Unterstützung des Teufels. Und dennoch, Gott lenkt dein Leben, nicht der Zufall. Und genau das sehen wir in dem Abschnitt heute. Deswegen lautet mein Thema für heute Morgen, Gott hat dein Leben in seiner Hand. Und wir wollen uns über diese Hand drei Dinge anschauen. Erstens, diese Hand bewahrt dich vor vielem Leid. Zweitens, diese Hand bearbeitet dich durch alles Leid. Und drittens, diese Hand befreit dich trotz großem Leid. Gott hat dein Leben in seiner Hand. Diese Hand bewahrt dich vor vielem Leid. Bearbeitet dich durch alles Leid und befreit dich trotz großem Leid. Wenn es mir gut geht, solange es mir gut geht, ist es ja nicht schwer zu sagen, Gott hat mein Leben in der Hand, oder? Gott ist gut, mein Leben ist zumindest ziemlich gut, passt also. Schwierig wird es, wenn es in meinem Leben nicht gut läuft. Wenn Krankheiten oder Schmerzen oder Sorgen oder Verluste oder Enttäuschungen oder Konflikte mein Leben richtig unangenehm machen. Für uns als Christen stellt sich dann natürlich die Frage, wie passt das denn zusammen? Mein liebender Vater, der lenkt alles und mir geht es gerade so dreckig. Wie passt das? Hat Gott vielleicht die Kontrolle verloren? Oder ist er vielleicht gar nicht gut? Und wenn wir uns diese Fragen stellen, dann ist unser Problem meistens folgendes. Wir sind so auf das Leid fokussiert, wir denken gar nicht mehr viel anderes. Und vergessen oft, wie oft uns eigentlich Gott schon vor Leid im Leben bewahrt hat. Ja, wir sind super schnell darin, unzufrieden zu sein oder vielleicht sogar Gott anzuklagen, wenn es nicht läuft. Wir sind sehr undankbar und vergesslich, wenn es darum geht, wie oft Gott uns schon vor Leid in unserem Leben bewahrt hat. Und deswegen soll es heute als erstes darum gehen, wie Gott uns vor Leid bewahrt. Mein erster Punkt, Gottes Hand bewahrt dich vor vielem Leid. Springen wir rein in diese Geschichte. Ja, Pfingsten ist jetzt einige Zeit her, wir wissen nicht ganz genau wie lange. Die Gemeinde, die wächst exponentiell. Mittlerweile sind es deutlich mehr als 5000 Menschen in Jerusalem. Aber was super klingt, hat seine Schattenseite. Denn die jüdischen Leiter, also der Hohepriester und sein Hoher Rat, ungefähr 70 Leute, und noch andere führende Leute im Volk Israel, die hassen die Christen. Je mehr die Gemeinde wächst, desto größer wird ihr Hass. Und vor allem hassen sie die Anführer der Christen, nämlich die Apostel, die ehemaligen Jünger von Jesus. Ja, diesen Jesus, den hatten sie ja kreuzigen lassen, aber jetzt soll er irgendwie auferstanden sein und tausende von Menschen glauben das auch noch. Sie hatten ja gehofft, mit der Kreuzigung ist dann alles vorbei, aber danach ging es erst richtig los. Und die obersten Juden schäumen deswegen vor Wut. Und in Kapitel 4 haben wir gelesen, wie sie zum ersten Schlag ausgeholt haben. Ja, Petrus und Johannes werden gefangen genommen, verbringen eine Nacht im Gefängnis und dann werden sie verhört. Die jüdischen Leiter, sie verbieten ihnen weiter zu predigen, sie drohen ihnen, aber alles bringt nichts. Denn schon am nächsten Tag stehen Petrus und Johannes wieder im Tempel und predigen. Alles einschüchtern, alles abwarten, alles drohen, bringt nichts. Und deswegen, das ist unser Abschnitt heute, schlagen sie jetzt ein zweites Mal zu. Vers 17, es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Was dann allerdings passiert, ist eine Geschichte darüber, wie Gott seine Kinder im Leid bewahrt. Und wie Gott das konkret macht, das sehen wir an drei Schlüsselstellen in dieser Geschichte. Ja, die Apostel sitzen jetzt also im Gefängnis. Beim ersten Mal, in Kapitel 4, waren es nur Petrus und Johannes gewesen. Dieses Mal wissen wir, Petrus ist wieder dabei, aber wie viele es waren und wer genau noch dabei war, das wissen wir nicht. Wir lesen nicht ihren Namen. So, sie sitzen da jetzt im Gefängnis und was passiert als nächstes? Es kommen ein paar Engel vorbei und führen die Apostel dümm, mitten in der Nacht, als wäre es gar nichts, aus dem Gefängnis raus. Die Apostel waren in diesem Gefängnis sehr wahrscheinlich angekettet, die Türen waren verschlossen und es saßen Wächter davor. Ja, heute würden wir sagen, drei Sicherheitsmechanismen, damit sowas nicht passiert. Aber für Gott ist es kein Problem. Ja, Gott ist ja der Gott, der jedes Atom von jeder Kette und von jeder Tür in seiner Hand hält. Er hält doch überhaupt nur die Ketten zusammen und die Türen zusammen. Ohne ihn würde das alles im Bruchteil einer Sekunde auseinanderfliegen. Es ist von daher für Gott ein Kinderspiel, einfach durchzulaufen. Es war mitten in der Nacht und die Engel, die Apostel laufen jetzt also einfach raus. Und kaum sind sie draußen, sagen die Engel zu den Aposteln, jetzt hört mal zu, geht einfach wieder zurück in den Tempel und macht genau da weiter, wo ihr aufgehört habt, nämlich weiter zu predigen. Szenenwechsel, nächster Morgen. Der Hohe Rat tagt wieder und will mit seinem Verhör beginnen. Und er lässt die Apostel holen, schickt Sklaven hin, sagt, holt uns die Apostel aus dem Gefängnis. Sklaven kommen wieder, bisschen verstört. Also die Türen sind zu, die Wächter sind alle an Ort und Stelle, nur die Gefangenen sind nicht mehr da. Ja, und die jüdischen Leiter sind fassungslos, sie können sich das nicht erklären. Und in dem Moment kommt noch einer rein und sagt, übrigens, die Männer, die ihr gestern ins Gefängnis geworfen habt, die stehen gerade im Tempel und predigen schon seit ein paar Stunden. Habt ihr die heute Nacht irgendwie freigelassen vielleicht? Ja, man muss sich das vorstellen. Der Hohe Rat schickt die Sklaven, um die Apostel aus dem Gefängnis zu holen, während die schon seit Stunden wieder im Tempel stehen und predigen. Und es gibt diese Momente, oder diese Stellen in der Bibel, wo ich einfach gern mal für einen Moment live mit dabei wäre. Und das ist so ein Moment, wo ich einfach gerne mal sehen würde, wie haben die jüdischen Leiter in dem Moment geguckt. Dem muss alles aus dem Gesicht gefallen sein. Es ist ja schon unglaublich, wie die überhaupt aus dem Gefängnis rausgekommen sind. Aber dass sie die Dreistigkeit haben, sich genau an den Ort zu stellen, wo sie verhaftet wurden und genau damit weiterzumachen, wofür sie verhaftet wurden, das ist dreist. Und es ist spannend zu sehen. Gott bewahrt seine Kinder nicht nur, er macht sich sogar in gewisser Weise lustig über die, die seine Kinder angreifen. Und es wird dadurch deutlich, wie humorvoll diese Geschichte erzählt wird. Und am deutlichsten wird es daran, dass Gott ausgerechnet Engel geschickt hat, um die Apostel aus dem Gefängnis zu holen. Wisst ihr, warum das witzig ist? Weil die Sadduzäer, also der hohe Priester und sein Anhang, die haben nicht geglaubt, dass es Engel gibt. Wenn die ganze Geschichte für die jüdischen Leiter irgendwas Gutes hatte, dann das, sie wussten jetzt schon wieder ganz genau, wo die Apostel sind. Ganz genau dort, wo sie sie beim ersten Mal verhaftet haben. Also Runde 2, Apostel werden wieder gefangen genommen. Aber auch hier sehen wir Gottes Bewahrung. Denn interessanterweise werden die Apostel mit Samthandschuhen angepackt. Ja, Vers 26, Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Kurz kleine Erinnerung für alle, die letzte Woche die Predigt zu Gottesfurcht und Menschenfurcht gehört haben. Die Sadduzäer fürchten Gott nicht und deswegen sind sie in der Menschenfurcht gefangen. Sie haben den Anspruch, das Volk Gottes zu leiten, aber die Furcht vor diesem Volk bestimmt ihr Handeln. Eben weil sie Gott nicht fürchten, sind sie versklavt in ihrer Menschenfurcht. Ja, letzte Woche haben wir das ausführlich am Beispiel von Ananias und Sapphira gesehen. Hier sehen wir dasselbe bei den Sadduzäern. Vor dem Hohen Rat geht es dann ordentlich zur Sache. Jetzt kommt es zum Verhör, Vorwurf, wir haben euch doch verboten, von diesem Jesus zu reden, warum macht ihr das trotzdem? Und dieses Mal fügen sie sogar noch einen Vorwurf hinzu, nämlich wollt ihr das Blut dieses Menschen auf uns bringen? In anderen Worten, ihr stachelt das Volk auf, wenn ihr denen erzählt, dass wir, jüdischen Leiter, diesen Jesus umgebracht haben. Wenn das Volk das irgendwann glaubt, fangen sie an, uns umzubringen. Das könnt ihr nicht machen. Also sie fürchteten nicht nur das Volk, sie fürchteten auch um ihr eigenes Leben. Und was das Spannendste ist, keine einzige Frage dazu, wie die Apostel überhaupt aus dem Gefängnis rausgekommen sind. Ist doch total seltsam. Wenn ich Hoherpriester wäre, das ist das Erste, was mich interessieren würde. Sag mal, bevor wir jetzt loslegen, erklärt mir doch einfach mal, wie habt ihr das gemacht heute Nacht? Aber die fragen nicht. Die wollen es gar nicht wissen. Weil sie tief in ihrem Herzen wussten, was auch immer die Erklärung ist, sie wird uns nicht gefallen. Und Petrus denkt gar nicht dran, klein beizugeben. Er sagt hier in Kapitel 5 das, was er in der gesamten Apostelgeschichte schon immer sagt. Sowohl in seinen Predigten, als auch wenn er verhört wird. Nämlich erstens, ihr Juden, ihr habt Jesus umgebracht. Zweitens, Gott hat Jesus auferweckt und in den Himmel geholt. Und drittens, wer umkehrt und an ihn glaubt, die werden alle Sünden vergeben. Das ist die Botschaft von Petrus, immer gleich. Mal anders formuliert, mal andere Dinge betont, aber diese Botschaft. Petrus macht das die ganze Zeit. Er sagt den Leuten, den einfachen Juden und den jüdischen Leitern ins Gesicht, ihr seid die Mörder von dem, den Gott geschickt hat, um euch zu retten. Wir reagieren jetzt auf diesen Angriff, auf diese Predigt, die jüdischen Leiter. Beim ersten Verhör in Kapitel 4 hatten wir damals gesehen, die waren sehr entspannt. Die waren fast passiv. Auch da lesen wir, der Grund dafür war, sie fürchteten die Reaktion des Volkes, wieder die Menschenfurcht. Aber dieses Mal ist das Maß voll. Vers 33, als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen. Und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Puh. Ja, jetzt gilt es, Luft anzuhalten. Hier in Vers 33 ist das Todesurteil über die Apostel beschlossen. Nach dem Motto, die Leiter müssen weg, dann ist auch die ganze Bewegung bald Geschichte. Ja, wir müssen das uns kurz vor Augen führen. Hier in Vers 33 steht die Apostelgeschichte kurz vor ihrem Ende. Das sind ja 28 Kapitel. Und hier nach 4,5 Kapiteln droht sie, abrupt zu Ende zu gehen. Aber in dem Moment steht einer auf. Ein Pharisäer, also ein Anhänger der konservativen Partei unter den Juden. Sein Name ist Gamaliel, er wird beschrieben als jemand, der sehr angesehen ist und er hat einen Einwand. Der sagt, Leute, schaut mal, wir müssen uns doch gar nicht die Hände schmutzig machen. Es gibt doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ja, Möglichkeit Nummer eins: Das ganze Ding ist nicht von Gott. Das mit dem Jesus und was die Apostel reden und so weiter. Ist nicht von Gott. Dann wird es sich aber ganz schnell von alleine auflösen. Ja, denk doch mal an unsere Geschichte. Ist noch gar nicht lang her. Da gab es diesen Teudas und dann gab es diesen Judas. Und die haben beide so ähnliche Bewegungen losgetreten wie dieser Jesus. Und was ist passiert? Die beiden sind draufgegangen und kurz drauf war es mit der Bewegung vorbei. Genauso wird das hier auch passieren. Möglichkeit 2, diese Bewegung ist tatsächlich von Gott. Und dann wird es sich durchsetzen, egal wie sehr wir sie bekämpfen. Also entspannt euch, wir warten einfach mal ab. Dieser Gamaliel,
der sagt hier etwas sehr Wahres und gleichzeitig etwas sehr Dummes. Es ist sehr gut, dass er es zumindest erwägt, dass die Sache mit Jesus stimmt. Das hat er allen anderen voraus im Hohen Rat. Er glaubt nicht an Jesus, aber er ist nicht so engstirnig wie alle anderen. Und in einem gewissen Sinn stimmt auch sein Argument. Ja, es stimmt, dass Dinge, die nicht von Gott sind, die werden auf Dauer ganz sicher scheitern. Und es stimmt auch, dass Dinge, die von Gott sind, gar nicht zum Scheitern gebracht werden können. Das alles stimmt. Das Problem ist nur, es stimmt, wenn wir alle Dinge vom Ende her betrachten. Ja, wenn Gott diese Welt richten wird in Zukunft, dann geht alles kaputt, was gegen Gott gerichtet ist. Und es hat alles Bestand, was für Gott ist. Am Ende stimmt das. Das Problem ist, Gamaliel übersieht, dass das erst am Ende passieren wird. Wenn Gott wirklich Gerechtigkeit schafft. Ja, bis dahin sieht Gottes Königreich oft mickrig und klein aus. Die Ideologien, die gegen Gott gerichtet sind, die dominieren in der Öffentlichkeit, die scheinen zu gewinnen. Und deswegen ist es nötig, dass wir als Gottes Kinder gegen Sünde, gegen Irrlehren, gegen falsche Ideologien aufstehen. Und sie nicht einfach laufen lassen, nach dem Motto, naja, irgendwann macht Gott mit denen sowieso ein Ende. Der Glaube daran, dass am Ende alles scheitert, was gegen Gott gerichtet ist, darf uns niemals dazu führen, dass wir untätig werden. Hier in dieser Welt gedeihen schlechte Dinge häufig, weil wir sie nicht aktiv bekämpfen. Das gilt für deine persönliche Sünde. Das gilt für Denkweisen in der Gesellschaft. Das gilt für falsche Lehren in der Gemeindelandschaft. Ich habe letztens einen Artikel gelesen von einem eigentlich recht konservativen Theologen. Und er meinte, als Christen, die wir an die Wahrheit der Bibel glauben, können wir eigentlich ganz entspannt sein gegenüber anderen Christen, die die Wahrheit der Bibel leugnen. Ja, wir können nämlich so entspannt sein, wie Gamaliel entspannt war. Gottes Sache wird sich sowieso durchsetzen und von daher können wir das doch einfach ganz ruhig betrachten. Wenn Leute aufstehen und sagen, die Bibel ist gar nicht Gottes Wort. Aber so zu argumentieren, ist genauso dumm wie das, was Gamaliel damals gesagt hat. Nur weil Gott am Ende das Böse vernichtet und das Gute triumphieren lässt, ist es nicht so, dass wir den Bösen in dieser Welt einfach entspannt zugucken dürfen. In vielem hat Gamaliel recht mit seinem Rat, aber im entscheidenden Punkt ist sein Rat sehr dumm. Zumindest aus Sicht der jüdischen Leiter betrachtet. Aus Sicht der Apostel ist es natürlich genial. Denn der Hohe Rat lässt sich auf Gamaliels Vorschlag ein. Apostel werden nicht getötet, sondern sogar freigelassen. Gott lenkt erst die Gedanken von Gamaliel so und dann den Beschluss des Hohen Rates, dass die Apostel eben nicht getötet werden. Kurz darauf sind sie auf freiem Fuß, Vers 40. Und so hat Gott diese Apostel durch diese gesamten Begebenheiten hier in diesen Versen bewahrt. Er kontrolliert alles. Sprüche 21, Vers 1 sagt Salomo einmal, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er es will. Gott ist immer noch derselbe. Was damals für die Apostel galt, das gilt für alle seine Kinder. Er bewahrt dich sehr oft vor Leid. Und manchmal tut er das tatsächlich übernatürlich. Ja, wie er die Apostel aus dem Gefängnis befreit hat. Aber in den allermeisten Fällen tut er es, ich möchte es mal nennen, natürlich. Indem er einfach Menschen oder Umstände gebraucht. Ja, er bewahrt ja im weiteren Verlauf der Geschichte die Apostel dann durch die Beliebtheit beim Volk vor grausamer Behandlung und durch den Rat des Gamaliel vor dem Tod. Manchmal greift Gott tatsächlich ganz direkt in unser Leben ein. So dass man seine Hand ganz deutlich sieht. Aber meistens lenkt er eher indirekt alles so, dass wir vor Leid bewahrt bleiben. Und gerade deswegen, weil er uns meistens indirekt bewahrt, merken wir es oft gar nicht. Ich komme nach Hause von der Arbeit, meine Frau guckt mich an, gibt mir einen Kuss und sagt, Schatz, wie war dein Tag? Ich sage, Er war total normal, unspektakulär, alles gut. Aber eigentlich sollte ich doch sagen, Schatz, Gott hat mich den ganzen Tag vor Unfällen, vor Streitigkeiten, vor Konflikten und vor Leid bewahrt. Nichts war Zufall. Alles war Bewahrung und Führung. Nichts war selbstverständlich. Alles war Gnade. Und die Frage ist, hast du diese Perspektive auf dein Leben? An diesem Punkt sind wir die Geschichte jetzt fast bis zum Ende durchgegangen. Wir sind immer noch beim ersten Punkt. Aber wenn du bis hierher gut zugehört hast, dann ist dir wahrscheinlich aufgefallen, ein bisschen was in der Geschichte habe ich übersprungen. Denn, ehrlich gesagt, es geht ja nicht alles gut in dieser Geschichte. Ja, Gott bewahrt uns vor vielem Leid. Das haben wir anhand der Geschichte gesehen. Das war unser erster Punkt. Aber jeder von uns weiß aus eigener Erfahrung, Gott bewahrt uns nicht vor allem Leid. Auch das ist so. Aber auch wenn er dich nicht vor jedem Leid bewahrt, auch im Leid und durch das Leid hat Gott seine gute Absicht mit dir. Das ist unser zweiter Punkt. Gottes Hand bearbeitet dich durch alles Leid. Ja, schon der Anfang der Geschichte ist ja eigentlich erstmal eine schlechte Nachricht. Die Apostel werden gefangen genommen, Vers 18. Und interessant ist doch, das hätte Gott ja verhindern können. Er hat ja alles in der Hand. Aber er tut's nicht. Und übrigens ist es sehr spannend, was hier als Motiv genannt wird. Das Motiv dafür, dass sie gefangen genommen werden. Ja, wenn du spontan antworten müsstest auf die Frage, warum haben die jüdischen Leiter die Apostel so sehr gehasst? Da würden die meisten von uns vermutlich sagen, naja, es gab da diesen Konflikt. Die einen haben geglaubt, Jesus ist Gottes Sohn, die anderen haben das nicht geglaubt. Es war also im Kern ein theologisches Problem, was der Hohe Rat mit den Aposteln hatte, oder? Ja, irgendwo war es ein theologisches Problem, aber vor allem war es ein Herzensproblem. Vers 17, sie waren voll Eifersucht. Wahrheit hin oder her, was die obersten Juden wirklich genervt hat, war der Erfolg, in Anführungszeichen, den die Apostel hatten. Es war die Beliebtheit. Erst die Beliebtheit von Jesus und jetzt von seinen Freunden. Denen hören die Leute zu, uns hören sie nicht mehr zu. Eifersucht war die Motivation im Kern. Aber zurück zur Geschichte. Apostel sind gefangen genommen worden, kommen die Engel und befreien die Gefangenen. Aber dann werden sie wieder direkt gefangen genommen, Vers 26, also es geht wieder negativ weiter. Dann kommt dieses Verhör, ist alles andere als angenehm. Sie stehen kurz davor, getötet zu werden. Und bevor sie dann aber nach Gamaliels Rat entlassen werden, werden sie erstmal noch eine Runde verprügelt, Vers 40. Ja, diese ganze Geschichte, wenn wir es so auf so ein Blatt aufzeichnen, sieht so ein bisschen aus wie so eine Sinuskurve. Ständig rauf und wieder runter. Woran liegt das? Eine Möglichkeit wäre ja, Gott hat gar nicht alles in der Hand. Man könnte ja denken, na, es ist so, da gibt es Gott und dann gibt es den Teufel und beide ringen sozusagen miteinander und wenn Gott die Oberhand hat, dann geht's gut und wenn der Teufel halt die Oberhand hat, dann passieren halt schlechte Dinge. Und deswegen geht's halt in unserem Leben hin und her. Aber das ist falsch. Gott ist nicht nur sehr mächtig, Gott ist allmächtig. Gott hat nicht nur seine Hand in allen Dingen, er hat alle Dinge in seiner Hand. Gott hat immer die Kontrolle, auch wenn seine Kinder leiden. Und genau das bekennen die Apostel dann auch kurz nach ihrer Freilassung, Vers 41. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Die Apostel bekennen hier, dass sie gewürdigt wurden, also dass sie die Ehre bekommen haben, zu leiden. Ja, da fragen uns manche Dinge, wenn wir das lesen, aber eine Sache, die wir uns fragen, ist, von wem haben sie denn diese Ehre bekommen, zu leiden? Wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, die einzige logische Antwort ist von Gott. Gott hat die Apostel leiden lassen. Gott hat die Sünde der jüdischen Leiter gebraucht, damit die Apostel leiden. In Vers 41 bringen die Apostel genau das zum Ausdruck. Wir haben das ganz genau verstanden. Auch das Leid steht unter Gottes Kontrolle. Und kurz auf den Punkt gebracht, Gott ist immer bei uns. Manchmal befreit er uns aus dem Leid oder vor Leid. Ja, führt uns aus dem Gefängnis durch Engel oder sowas. Aber ganz oft begleitet er uns auch im Leid. Psalm 23 haben wir eben gesungen. David bekennt am Anfang, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Heißt das, dass immer alles gut geht in meinem Leben? Heißt es, dass ich niemals leide? Nur ein paar Verse später schreibt er, und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, du bist bei mir. Nicht du verhinderst alle meine finsteren Täler, sondern du bist bei mir. Und das gehört dazu, zu unserem Leben als Nachfolger. Und doch stellt sich diese Frage, wenn Gott alles in der Hand hat, wie passt das mit dem Leid zusammen? Wieso bewahrt uns Gott nicht einfach vor allem Leid? Ja, Gott hätte doch in dieser Geschichte das Gefängnis einfach in die Luft sprengen können. Ja, oder er hätte dafür sorgen können, dass alle Mitglieder des Hohen Rates einfach tot umfallen. Oder er hätte dafür sorgen können, dass die Apostel zwar im Tempel predigen, aber sobald die Soldaten kommen, um sie gefangen zu nehmen, werden sie einfach unsichtbar. Und wenn er schon seine Engel schickt nach Jerusalem, warum räumen die Engel dann nicht einfach mal richtig auf? Und der Punkt ist, Gott hätte das alles machen können, aber er hat es nicht gemacht. Er schreibt diese Geschichte tatsächlich als Sinuskurve. Und warum macht er das so? Er macht das so, weil er mit dir ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist nicht, dass es dir immer gut geht. Sondern dieses Ziel ist, dass du immer mehr so wirst wie Jesus. Gott liebt dich so sehr, dass er möchte, dass du immer mehr so wirst wie Jesus. Ich freue mich sehr, wenn meine Kinder glücklich sind. Wenn sie sich so richtig freuen oder lachen oder... Ich merke, es geht ihnen gerade einfach gut. Aber wisst ihr, wenn mein oberstes Ziel für meine Kinder wäre, dass es ihnen immer nur gut geht, dann müsste ich alles machen, was sie wollen. Und das wäre fatal. Aber gerade weil mein höchstes Ziel für meine Kinder ein anderes ist, nämlich dass sie Gott kennenlernen und so leben, wie es ihm gefällt, deswegen mache ich halt nicht immer das, was sie wollen. Und deswegen sind sie manchmal auch traurig. Und so ähnlich, nur viel größer und viel besser, macht es unser himmlischer Vater mit dir und mit mir. Und es ist manchmal richtig unangenehm. Gott möchte dich in deinem ganzen Leben, unter anderem durch Leiden, so bearbeiten, dass du mehr so wirst wie sein Sohn. Nicht, weil Gott dich hasst, so fühlt es sich vielleicht manchmal an, sondern im Gegenteil, weil er dich liebt. Durch Leiden möchte Gott dich zu sich ziehen, weil du gerade dann lernst, was es heißt zu beten. Weil du gerade dann merkst, dass diese Welt dir eben nicht das geben kann, wonach du dich im tiefsten Herzen sehnst. Weil deine Hoffnung durch das Leid auf eine bessere, eine kommende Welt ausgerichtet wird, für die du jetzt schon leben sollst. Und nur das erklärt die doch ein bisschen abstruse Reaktion in Vers 41. Ja, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Sie gingen nicht voll Freude weg, weil sie gerade noch dem Tod von der Schippe gesprungen sind, sondern weil sie gewürdigt wurden, weil sie die Ehre bekommen haben zu leiden. Gerade noch verprügelt und jetzt das. Nein, die Apostel sind keine Masochisten. Sie haben verstanden, durch das Leid bearbeitet Gott uns so, dass wir mehr so werden wie sein Sohn. Sie gehen da nicht aus dem Hohen Rat raus, zeigen sich gegenseitig ihre blauen Flecke und Schrammen und Beulen und freuen sich darüber, wer mehr hat oder sowas. Sie freuen sich über den Jesus, der stellvertretend für sie gelitten hat und für den sie jetzt dankbar leiden dürfen. Gott hat alles in deinem Leben in seiner Hand. Und das sehen wir an den guten Dingen, wenn er uns aus Liebe, Ruhe und Frieden und schöne Momente schenkt. Aber das sehen wir eben auch in den harten Dingen, die er gebraucht, um uns aus Liebe mehr so zu machen wie Jesus. Und also wirklich alles aus Gottes allmächtiger und gleichzeitig liebevoller Hand kommt, wenn du das begriffen hast, was macht das dann mit dir? Und die Antwort lautet, es befreit dich dazu, Gott jetzt zu gehorchen. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Gottes Hand befreit dich trotz großem Leid. Ja, wenn wir über Leid und Befreiung nachdenken, Leid und Freiheit, sind es zwei Dinge, die bringen wir normalerweise nicht zusammen. Ja, wenn wir über Leid nachdenken, dann denken wir doch eher, Leid lähmt mich, es versklavt mich. Ich bin erst wieder frei, wenn das Leid vorbei ist. Und deswegen geht es hier auch nicht darum, dass Leid an sich dich befreit. Die Bibel sagt niemals, dass Leid an sich etwas Gutes sei. Ja, Gott benutzt das Leid, aber das Leid an sich ist eine Folge der Sünde. Und es ist nichts Gutes. Und deswegen ist das, was uns befreit, auch nicht das Leid an sich, sondern es ist der Glaube an Gottes gute und allmächtige Hand, die alles lenkt. Eben auch das, was unser Leid verursacht. Und wenn ich jetzt weiß, diese Hand ist da, auch wenn ich sie oft nicht sehen kann, also wenn ich das weiß, und wenn ich weiß, sie bewahrt mich entweder vor Leid, oder sie bearbeitet mich im Leid, Punkt 1 und Punkt 2. Wenn ich das also weiß und glaube, dann ist das Leid zwar immer noch unangenehm und alles andere als schön. Aber merkst du, es verliert auch seinen ganz großen Schrecken. Egal wie schlimm das Leid ist, was du durchmachst, oder wie schlimm das Leid ist, was du durchgemacht hast oder noch durchmachen wirst, dein Leid ist niemals König. Der allmächtige und gute Gott ist König. Und es ist so wichtig, dass du dir das immer und immer wieder predigst. Gerade dann, wenn die Sinuskurve in deinem Leben gerade ganz unten ist. Gerade dann, wenn du ganz unten durch musst. Und wenn du das weißt und wenn du das glaubst und wenn du darauf hoffst, dann befreit dich das. Und zwar dazu, Gott zu gehorchen. Wenn Leid nicht mehr ultimativ ist, sondern Gott, dann bist du frei, ihm zu gehorchen. Und genau das sehen wir hier in dieser Geschichte. Es geht rauf und runter für die Apostel. Aber eine Sache bleibt konstant. Über die gesamte Geschichte tun sie das, was Gott von ihnen will. Gerade sind sie aus dem Gefängnis befreit worden. Und die Engel sagen, geht wieder in den Tempel und lehrt weiter. Ja, wörtlich heißt es in Vers 20, lehrt die Worte dieses Lebens. Ja, das Evangelium ist eine Botschaft des Lebens für geistlich Tote. Und diese geistlich toten Menschen, die da im Tempel rumlaufen, die brauchen das Leben. Und deswegen sagen die Engel, geht dahin und sagt es ihnen. Und die Apostel machen das, Vers 21. Und als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel. Das ist doch eigentlich total verrückt. Wie kann man so dumm sein, wieder genau dorthin zu gehen, wo man schon beim letzten Mal verhaftet wurde? Damit ist diese ganze Engelbefreiungsaktion doch total für die Tonne, oder? Und menschlich gesprochen stimmt das. Aber so zu denken, ignoriert eben Gottes Hand hinter allem. Die Apostel kennen Gottes Hand und deswegen sind sie frei zu gehorchen, selbst wenn es aus menschlicher Sicht total dumm aussieht. Und tatsächlich werden sie ja wieder verhaftet. Aber auch da, die Apostel sagen den jüdischen Leitern direkt ins Gesicht. Ihr seid die Mörder der Hoffnung Israels. Sie formulieren es nicht irgendwie hintenrum, irgendwie annehmbar für die Ankläger und Richter. Nein, volle Dröhnung ins Gesicht. Der Höhepunkt ist Vers 29, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann ganz am Ende, ja, sie sind dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. Menschlich gesprochen nur deswegen, weil dieser Gamaliel eine scheinbar bessere Idee hatte als die Todesstrafe. Was machen sie? Vers 42, letzter Vers vom Abschnitt. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. So mutig ist niemand aus sich selbst raus. Du nicht und ich auch nicht. So mutig ist nur jemand, der so vom Heiligen Geist erfüllt ist, dass er Gottes Hand eben hinter allem sieht. Und deswegen ist er frei, Gott zu gehorchen. Frei dazu, das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Und es ist total spannend. Wenn wir uns jetzt diesen Jesus anschauen, dann sehen wir, sein Leben hier auf dieser Erde war auch wie so eine Sinuskurve. Mal predigte er in seiner Heimatstadt, in der Synagoge, und sie wollten ihn nach dem Gottesdienst steinigen. Mal machte er 5000 Leute satt auf einmal, und sie wollten ihn zum König krönen. Am Sonntag ist er auf einem Esel nach Jerusalem geritten. Sie haben ihn bejubelt. Am Freitag danach haben dieselben Leute kreuzige ihn geschrien. Aber Gott hat das alles in der Hand. Es ist nichts aus Zufall passiert. Und die große Ironie des Evangeliums ist, gerade in dem Moment, wo das Leiden am größten war, wo Gottes Hand scheinbar die Kontrolle verloren hat, in dem Moment hat Gott das Leid besiegt. Verstehst du jetzt, warum Gott dein Leid für etwas Gutes benutzen will und kann? Das mit Abstand schlimmste Leid der Weltgeschichte hat für dich und mich und alle, die durch den Glauben zu Jesus gehören, das Leid für immer besiegt. Und auch wenn wir jetzt noch leiden, das Ende unseres Leids ist sicher. Weil Jesus bei seinem ersten Besuch auf der Erde das Leid auf sich genommen hat, wird er bei seinem zweiten Besuch, bei seinem zweiten Kommen, das Leid wegnehmen. Jede deiner Tränen abwischen. Deine Sinuskurve des Lebens wird er zu einer einzigen Linie machen, die einfach immer oben ist. Und das zu wissen, Gott ist jetzt da, mit seiner guten Hand, auch im Leid. Und er wird es eines Tages beenden, weil Jesus es schon beendet hat. Dieses Wissen befreit auch dich, jetzt Jesus zu gehorchen. Vielleicht wird es nicht so aussehen wie bei den Aposteln. Nicht jeder ist berufen, das Evangelium todesmutig vor Leuten zu bezeugen, die dich am liebsten dafür umbringen würden. Aber zu Gehorsam und zu Nachfolge ist jeder Einzelne berufen. Jeder. Und es wird dich in dieser Welt etwas kosten. Das macht Jesus sehr, sehr klar. Dafür wirst du leiden. Es kann bedeuten, dass du Nachteile auf deiner Arbeitsstelle erfährst, weil du nicht bereit bist zu lügen oder Kompromisse einzugehen. Oder es kann sein, dass du Freunde verlierst, weil du Dinge aus der Bibel für wahr hältst, die sie für völlig unverständlich, vielleicht sogar böse halten. Es kann sein, dass deine Familie dich nicht mehr versteht oder dir den Rücken zuwendet, weil sie nicht verstehen können, wie du für diesen Jesus leben kannst. Sehr oft bewahrt dich Gott vor dem Leid und du merkst es gar nicht. Oder er befreit dich aus dem Leid. Aber immer wieder lässt er Nachfolge für die Nachfolger etwas kosten. Wenn das in deinem Leben passiert, ja, vielleicht ist es jetzt gerade so, dann vergiss niemals, nichts davon ist Zufall, sondern alles kommt aus seiner guten Hand. Amen.